Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Beim Lesen des Buchtitels Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel denkt vermutlich mancher ganz spontan an die alttestamentlichen Psalmen, ans Hohelied oder an die Klagelieder. Dieses Buch jedoch geht in eine andere Richtung. Wir begegnen darin wenig bekannten, aber sehr tiefgründigen Liedern ganz unterschiedlicher Verfasser der Bibel. Sich in diese Liedtexte zu vertiefen, gleicht einer Entdeckungsreise in die biblische Prophetie. Dabei werden wir auch persönlich angesprochen. Hören Sie heute aus diesem sehr empfehlenswerten Buch von Norbert Lied den zweiten Teil des Themas Die Dankeshymne Israels.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Das Zeichen Israel. Es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist, loszukaufen aus Assyrien und aus Ägypten, aus Patros und Kusch und Elam und Sinea, aus Hamat und von den Inseln des Meeres. Und er wird für die Heidenvölker ein Banner aufrichten und die Verjagten Israels sammeln und die zerstreuten Judas zusammenbringen von den vier Enden der Erde. Jesaja 11, die Verse 11 bis 12. Beachten wir, dass es heißt, zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken. Wozu? Um Israel zu sammeln. Beide Male geht es um einen Überrest des jüdischen Volkes, der aus der Zerstreuung in die Heimat zurückgeführt wird. Jesaja spricht also von zwei zukünftigen Ereignissen. Das erste Mal geschah dies durch den Erlass des Perserkönigs Kyros, der Israel aus der babylonischen Gefangenschaft entließ und ist somit bereits Geschichte. Esra 1, Vers 1 und die folgenden Verse. Das zweite Mal wird Israel aus einer weltweiten Zerstreuung zurückgeführt, denn es heißt von den vier Enden der Erde. Diese Rückführung des Volkes aus der ganzen Welt setzt Gott als Zeichen, als Banner für die Nationen. Die Rückführung der Juden in ihre Heimat dient als Zeichen für ganz bestimmte Zwecke. Sie ist ein Zeichen für die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes, ein Zeichen der Endzeit. Somit dürfen wir Israel nicht aus unserer Botschaft ausklammern. Sie ist ein Zeichen der Warnung für die Nationen in Bezug auf ihren Umgang mit Israel, denn sie weist eindrücklich auf Gottes Handeln hin. Die Nationen dürfen nicht behaupten, Israel habe keinen Stellenwert mehr, denn Israels Sammlung beweist das Gegenteil. Wer sich gegen Israel stellt, stellt sich gegen Gottes Handeln. Somit haben die Nationen keine Entschuldigung. Sie dient als Voraussetzungszeichen für die Abwicklung der letzten prophetischen Ereignisse, zum Beispiel der Geschehnisse in der Offenbarung. Sie ist ein Zeichen für das kommende Gericht, für die letztendliche geistliche Wiederherstellung Israels, für die Rückkehr des Messias und die Erneuerung der Schöpfung. Genau das ist letztlich der Grund, warum das kleine Israel die große UNO derart nervt. In Israel leben 7,5 Millionen Menschen, das ist bloß 0,1% der Weltbevölkerung. Und dennoch sorgt Israel immer wieder für die größten Schlagzeilen und beschäftigt die UNO. Es wirbelt Staub auf und ist wie Sand im Getriebe, weil Gott dieses kleine Volk zum großen Zeichen für die Nationen gesetzt hat. Dieses Zeichen besagt, es gibt ihn noch, den lebendigen und allmächtigen Gott. Und darum gibt es auch sein Volk noch immer. In Jesaja 11, die Verse 13 bis 16 lesen wir: Die Eifersucht Ephraims soll weichen, und die Widersacher Judas sollen ausgerottet werden. Ephraim wird Juda nicht mehr beneiden, und Juda wird Ephraim nicht mehr bedrängen, sondern sie werden den Philistern auf die Schultern fliegen nach Westen und gemeinsam die Söhne des Ostens plündern. Nach Edom und Moab greift ihre Hand, und die Ammoniter gehorchen ihnen. Auch wird der Herr die ägyptische Meereszunge zerteilen und mit der Glut seines Hauches seine Hand über den Strom schwingen und ihn zu 7 Bächen zerschlagen, so dass man mit Schuhen hindurchgehen kann. Und es wird eine Straße vorhanden sein für den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist von Assyrien her, wie es für Israel eine gab an dem Tag, als es aus dem Land Ägypten hinaufzog. Diese Verse beschreiben, wie Israel in der Zukunft zum Überflieger der Nationen wird, wie es unter der Herrschaft des Messias zum Haupt der Völker wird. Nach diesem Überblick über die Geschehnisse, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Dankeslied Israels stehen, wenden wir uns nun dieser Dankeshymne zu. Die neue Hymne der Dankbarkeit. An jenem Tag wirst du sagen: Ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Doch dein Zorn hat sich gewendet, und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen. Denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied, und er wurde mir zur Rettung. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werdet sagen zu jener Zeit: Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, verkündigt unter den Völkern seine Taten. Erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist. Singt dem Herrn, denn er hat Herrliches getan. Das soll bekannt werden auf der ganzen Erde. Jauchze und rühme, die du in Zion wohnst, denn der Heilige Israels ist groß in deiner Mitte. Jesaja 12, die Verse 1 bis 6. Diese Verse erinnern an den Lobpreis des Paulus am Schluss von Römer 11. Nachdem er Gottes wunderbares Handeln mit Israel und den Nationen dargelegt hat, rühmt er Gott hinsichtlich der Tiefe seines Reichtums, der Unergründlichkeit seiner Gerichte und der Unerforschlichkeit seiner Wege. Römer 11, die Verse 33 bis 36. Jesaja 11 und 12 sind also quasi eine alttestamentliche Entsprechung von Römer 11. Wir wissen aufgrund der Schrift, dass Israel kurz vor der Wiederkunft Jesu noch in eine Zeit der Drangsal kommt und so unter den Zorn und das Gericht Gottes fällt. In Offenbarung 6, die Verse 16 und 17, heißt es diesbezüglich: Sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? Vergleiche auch Zephania 2, Vers 2. Doch sie werden Gott deswegen nicht anklagen oder ihm gar Vorwürfe machen, sondern ihn loben und preisen. An jenem Tag wirst du sagen: Ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt, doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Jesaja 12, Vers 1. Die Trübsal dient letztlich dem Zweck der Rettung Israels. Denn in der Trübsal wird seine Kraft zerschlagen, so dass es für Gottes Rettung empfänglich wird. Ein himmlischer Bote erklärte das seinerzeit dem Propheten Daniel: Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Daniel 12, Vers 7. Es handelt sich dabei um exakt die Zeit, die auch in der Offenbarung angegeben wird. Offenbarung 12, Vers 14, Kapitel 12, Vers 6, Kapitel 11, Vers 2 und 3, Kapitel 13, die Verse 5 bis 7. Dem Antichristen wird erlaubt, die Kraft des Volkes Israel während 3,5 Jahren zu zerschmettern. Das wird Israel in die rettenden Arme Gottes treiben. Dann wird sich der Zorn Gottes wenden und Israel wird getröstet. Das Volk Israel wird letztendlich die Erfahrung machen, dass Jesus sein Heil, sein Retter und Heiland ist. Siehe, Gott ist mein Heil, er wurde mir zur Rettung. Jesaja 12, Vers 2. Das Wort Heil oder Rettung, Errettung, heißt im Hebräischen Jescha, Jeshua, Teshua, wovon der Name Jehoshua, Josua, griechisch Jesus, der Herr, Jahwe ist Retter, abgeleitet ist. Deshalb weist Gott Josef im Hinblick auf die Geburt des Messias an: Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Matthäus 1, Vers 21. In dem Moment, wo Israel während der Trübsalzeit sein Vertrauen in den Messias, Jeschua, setzt und er zu Israels Rettung wird, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Jesaja 12, Vers 3. Auch hierzu finden wir wieder letzte entsprechende Hinweise in den Ereignissen der Offenbarung. So lesen wir in Offenbarung 7, Vers 17: Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden, und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. In Offenbarung 22, Vers 1 heißt es: Er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Diese Erfahrung wird wiederum zur Folge haben, dass die Juden im messianischen Reich ein Missionsvolk werden und Gottes Herrlichkeit auf Erden verbreiten. Und werdet sagen zu jener Zeit: Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, verkündigt unter den Völkern seine Taten, erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist. Singt dem Herrn, denn er hat Herrliches getan. Das soll bekannt werden auf der ganzen Erde. Jesaja 12, Vers 4 und 5. Letztendlich wird über diesem geplagten Volk ein Happy End stehen, in dem dieser Herr, den Israel aus seiner Mitte vertrieb, nach seiner Bekehrung in seiner Mitte groß sein wird. Jauchze und rühme, die du in Zion wohnst, denn der Heilige Israels ist groß in deiner Mitte. Vers 6. Vergleichen Sie dazu auch das 7. Kapitel der Offenbarung. Da kann man doch nur beten: Maranatha, komme bald, Herr Jesus.
Sein Gnadenruf erscheint, heut ist auch Gnade.
persönliche Anwendung. Viele Menschen haben erst, nachdem ihre eigene Kraft zerschlagen war, erkannt, dass der Herr das Heil ist und wurden froh und glücklich. Sie haben durch Lebenskrisen zu Gott gefunden oder sind zu ihm zurückgekehrt und wurden dadurch zu einem besonderen Segen für andere. Gar mancher wurde auch durch persönliches Leid in die offenen Arme des Retters getrieben. Das zeigen auch die folgenden Beispiele. Friedrich von Bodelschwingh verlor innerhalb von 2 Wochen 4 seiner Kinder an Diphtherie. Später wurde er Gründer der Bodelschwingh'schen Anstalten. Er bekannte einmal: Ich habe an Gottes in Anführungsstrichen Unbarmherzigkeit Barmherzigkeit gelernt. 1951 ehrte die Deutsche Bundespost Bodelschwingh für seine Verdienste im Rahmen der Serie Helfer der Menschheit mit einer Briefmarke. Spurgeon sagte: Der Glaube wächst niemals leichter als in Zeiten, die ihm ungünstig erscheinen. Wenn ich mein Leben überdenke, dann war ich vermutlich am ehesten in der Gnade verwurzelt, wenn ich umgegraben und gedüngt wurde durch die ernste Bearbeitung des Schmerzes. Wilhelm Busch, der von 1897 bis 1966 lebte und Pfarrer in Essen war, erzählte von einem Bergarbeiter, der nur Spott für Gott übrig hatte. Ein Unfall machte ihn zum Querschnittsgelähmten. Im Rollstuhl kam er in Buschs Bibelstunde und fand zum Glauben an Jesus. Jahre später bekannte der leidgeprüfte Mann: Herr Pfarrer, ich danke Gott, dass er mir die Wirbelsäule zerschlagen hat, damit ich zu seinem Sohn Jesus Christus finden konnte. Es ist besser, gelähmt zu Jesus zu gehören und ein Kind Gottes zu sein, als mit 2 gesunden Beinen in die Hölle zu laufen. Oft habe ich zu Gott geschrien: Warum hast du das zugelassen? Heute weiß ich, wozu es gut war. An jenem Tag wirst du sagen: Ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Jesaja 12, Vers 1. Denken wir an den Untergang der Titanic, ein schreckliches Unglück, das durch menschliches Versagen verursacht wurde. Die Tragödie ging in die Weltgeschichte ein. Aber welches Heil hat Gott letzten Endes durch diese Katastrophe bewirkt? Es gab und gibt unzählige evangelistische Vorträge, Bücher, Verteilschriften, CDs und christliche Anwendungen in allen möglichen Sprachen über dieses tragische Ereignis, die für viele Menschen zum rettenden Segen wurden. Gott ließ ein Unglück zu, um viele für ewig glücklich werden zu lassen. Wenn er die Titanic bewahrt hätte, hätte das für viele, viele Menschen zum noch größeren Unglück geführt. Denn wenn ein Mensch immer vor allem Leid und Weh bewahrt bliebe, würde er sich nie nach Gott ausstrecken. Siehe, Gott ist mein Heil, ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen. Denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied, und er wurde mir zur Rettung. Jesaja 12, Vers 2. Spurgeon sagte einst: Gott bekommt keine größere Ehre als von jenen, deren Glaube weiter vertrauensvoll an ihm sich orientiert, auch wenn sie zu Boden geschlagen, aber nicht vernichtet wurden. Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen. Vers 2. Es gibt Situationen in unserem Leben, die wir nicht einordnen können. Wir finden keine Antwort. Eine junge Frau, die ein krankes Kind hat, sagte kürzlich: Die Frage warum sollte nie aufkommen. Wir können nur weiter vertrauen. Johannes der Täufer wird von Jesus als der größte Prophet des Alten Testamentes bezeichnet. Er war der direkte Wegbereiter Jesu und hatte sogar das Vorrecht, ihn zu taufen. Johannes war ein kompromissloser Diener des Herrn, der auf alle Annehmlichkeiten des Lebens verzichtete, um allein Gott zu gefallen. Er war immer darauf bedacht, ein Botschafter der Wahrheit zu sein und kannte keine Menschenfurcht. Tausende taten aufgrund seiner Botschaft Buße und ließen sich taufen. Johannes war somit ein Mann, der, so denken wir, den Beistand Gottes ganz besonders verdient hätte. Doch er wurde verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Durch die List einer hysterischen Frau, die im Ehebruch lebte und deren Tochter, die auf dem Geburtstagsfest des Herodes tanzte, wurde er schließlich brutal hingerichtet. Letztendlich wurde sein Haupt Herodes und den Gästen auf einer Schüssel präsentiert. Matthäus 14, die Verse 6 bis 12. Da stellen sich Fragen wie: Sollte der erotische Tanz eines Mädchens das Schicksal eines so großartigen Mannes Gottes besiegeln? Sollten die weltlichen Freuden und sündigen Begierden menschlicher Herrscher mehr bewirken als das Reich Gottes? Sollte die Verlogenheit irdischer Tyrannen die Wahrheit bezwingen? Sollte die Sünde über den Willen Gottes triumphieren? Wo war Gott? Als Jesus die Nachricht vom Tod des Johannes vernahm, zog er sich an einen einsamen Ort zurück, um allein zu sein. Vers 13. Warum? Hätte er diese Tragödie nicht verhindern können? War er hilflos? Gibt es einen Trost in dieser tragischen Geschichte? Wenn ja, worin liegt er? Genau darin, dass Jesus so handelte, wie er es tat. Dass er keine Antwort gab, aber mitfühlte. Das Beispiel zeigt uns, dass wir nicht damit rechnen können, eine Antwort auf unser Leid zu bekommen. Wenn Johannes in seiner Not keine Antwort bekam, wie viel weniger dann wir? Aber wir dürfen wissen, dass der Herr, obgleich er weit weg zu sein scheint, doch mittrauert, weil er mitfühlt. Jesus hatte Johannes zuvor nur gesagt: Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Matthäus 11, Vers 6. Noch einmal sei Spurgeon zitiert: Christus ist nicht gekommen, das Leiden zu erklären, sondern es bis in die tiefsten Abgründe mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Wir sollten nicht bei der Traurigkeit stehen bleiben, sondern darauf vertrauen, dass der König keine Fehler macht und dass das, was er in seinem Leben zulässt, einen gottgegebenen Zweck erfüllt. Es kommt darauf an, wie wir eine Sache sehen, ob als Hiobs Botschaft oder als Hiobs Botschaft. Manchmal guckt an einem Hemd oder einer Jacke irgendwo ein Faden heraus. Er stört und man will ihn schnell herausziehen. Was passiert dann? Der Schaden wird größer. Wir sollten zu den uns unangenehmen Fäden in unserem Leben stehen, uns nicht dagegen auflehnen und sie herausreißen wollen, sondern sie akzeptieren, ertragen und geistlich verinnerlichen. Ein Beispiel des Vertrauens ist das folgende Gebet eines Juden, das aus dem Warschauer Ghetto überliefert ist. Ich, Jossel, der Sohn des David Rakover aus Tarnobol, ich schreibe diese Zeilen, während das Warschauer Ghetto in Flammen steht. Das Haus, in dem ich mich befinde, ist eines der letzten, das noch nicht brennt. Jetzt geht die Sonne unter und ich danke dir, Gott, dass ich sie nicht mehr sehen werde. Roter Feuerschein fällt durchs Fenster. Das Stückchen Himmel, das ich sehe, ist rot überflutet wie ein Wasserfall aus Blut. Eine Stunde höchstens noch und ich werde mit meinem Weib und den Kindern sein und den Millionen anderen Umgekommenen meines Volkes. Herr, du hast alles getan, dass ich an dir irre werde und nicht an dich glaube. Du hast alles, dass ich nicht an dich glauben soll. Magst du mich auch schlagen, magst du mir auch wegnehmen das Teuerste und Beste, das ich habe auf der Welt. Magst du mich zu Tode peinigen, ich werde immer an dich glauben. Ich werde dich immer lieb haben, immer, dich allein, dir zum Trotz. Ich kann dich nicht loben für die Taten, die du duldest. Ich segne und lobe dich aber für deine schiere Existenz, für deine schreckliche Größe. Wie gewaltig muss sie sein, wenn sogar das, was jetzt geschieht, keinen Eindruck macht. Aber gerade weil du so groß bist und ich so klein, bitte ich dich, warne ich dich, deines Namens wegen, höre auf, deine Größe dadurch zu betonen, dass du die Unglücklichen schlagen lässt. Du solltest den Strick nicht zu sehr anspannen, denn er könnte, Gott verhüte, noch reißen. Viele Dinge bleiben uns verhüllt, nicht aber das Ende. Denn am Ende werden auch wir, wie es Jesaja beschreibt, mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werden sagen: Dankt dem Herrn, denn er hat Herrliches getan, und der Heilige Israels ist groß in deiner Mitte.
Amen.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Buch von Norbert Lied mit dem Titel Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel hörten Sie soeben den zweiten Teil des Themas Die Dankeshymne Israels.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.